Im Neuen Testament, im Lukas-Evangelium, gibt es zwei kurze Verse, die, wenn man sie sich vor Augen führt, was da eigentlich steht, in all ihrer Schlichtheit eine gewisse atemberaubende Wirkung entfalten. In diesen Versen ist die Rede von einem Zöllner. Jetzt muss man so ein bisschen was dazu erklären. Zöllner sind ja heute ein halbwegs geachteter, wahrscheinlich 38,5-Stunden-Job. Damals waren Zöllner Handlanger der Besatzungsmacht. Also die Römer hatten Israel besetzt. Und das ist ja immer so, man kann ja ein Land eigentlich nur besetzen, indem Leute helfen, einen das Land zu besetzen. Das war hier auch so. Also die Römer haben dann Zoll über Städten verkauft für ein Jahr. Also die haben gesagt, für so und so viel Taler, Denare, wie auch immer, bekommt ihr die Zolleinnahmen dieser Stadt. Das wurde auch genau definiert, wie die Zolleinnahmen sind. Die Römer waren ein Rechtsstaat, ne? Das kennen wir ja aus unserer Geschichte auch, dass auch die bösen Jungs einen auf Recht machen. Und dann haben diese Oberzöllner das dann nochmal weiter vermietet an die, die dann eigentlich die schmutzige Arbeit tun, nämlich das Geld aus den Leuten rauspressen, wo es geht. Weil die Investition, die man am Anfang des Jahres getätigt hat, die musste ja im Laufe des Jahres wieder reinkommen. Und mehr. Man wollte ja nicht einfach nur sein Geld umschichten, sondern man wollte ja Gewinn machen. Also Zöllner waren in dem Bild der Leute drumherum, waren das eher sowas wie Zuhälter. Also man hat irgendwie sie bewundert, weil sie die dicken Autos fahren, und man hat gehofft, dass die eigene Tochter so einen nie heiratet. So, ne? Gut. Also Lukas 5. Ab Vers 27, als Jesus von dort wegging, sah er einen Zöllner namens Levi am Zoll sitzen, und er sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf, verließ alles und fragte ihn. Das kann sein, dass der ein oder andere hier sitzt und befürchtet, dass ihm sowas auch mal passieren könnte. Also es gibt ja manche Filme, die so mit dem Motiv spielen, dass man einen überraschenden Hochzeitsantrag kriegt und sich dann da rauswinden muss. Eigentlich ist das ja das, was hier passiert, ja? Levi sitzt nichtsahnend am Zoll und denkt, na, heute ist halt irgendwie auch so ein Arbeitstag, den man irgendwie schaffen muss. Und dann kommt Jesus vorbei. Dass Jesus vorbeikommt, das gibt dem Ganzen irgendwie einen gewissen Kick. Jesus war schon ein bisschen bekannter, also so in dem Status B-Promi, A-Promi, so dazwischen irgendwo. Der kommt vorbei und jetzt passiert etwas, was nicht eingeplant ist, womit man nicht rechnen kann, was nicht dazugehört. Nämlich, dass Jesus sich zu Levi wendet und sagt, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier im Griechischen, glaube ich, sogar nur ein Wort steht. Das ist dieses hinter mich, wenn man das wörtlich übersetzen wollte. Es ist eher eine verhältnismäßig schroffe Hochzeitsaufforderung. Ja, das wäre so, als wenn man die Frau seiner Träume fragen würde mit den Worten, heirate mich. Ne, so. Es ist nicht so die eleganteste Form. Aber sie entspricht eigentlich exakt dem Verhältnis, um das es geht. Wenn Gott kommt, dann ist er zwar perfekte Liebe, aber wenn es um unser Verhältnis zu Gott geht, dann gibt es nur eine Position, die richtig ist, nämlich hinter Gott oder unter Gott. Wir erleben dann in dem Miteinander mit Gott, wie er uns häufig auf Augenhöhe begegnet und manchmal auch noch auf ganz andere Art und Weise. Aber was uns angeht, unsere Platzanweisung, geht es darum, ihm einfach zu folgen. Und was einfach folgen heißt, darüber möchte ich heute ein bisschen mit euch reden. Ich habe vier Sachen, von denen ich denke, dass sie irgendwie hilfreich sind. Das erste ist ein Bonustrack. Ja? Also in der Menschheitsgeschichte ist es ja so, dass nicht alle Leute immer lesen konnten. Wir haben gerade das von Judith gehört. Ne? Es gibt ja auch Kulturen, in denen es bis heute nicht selbstverständlich ist, dass alle Leute irgendwie Zugang zu geschriebenem Wort haben. Und der Bonustrack Nummer eins ist, dass Christsein in unserer Kultur heißen kann, dass man die Bibel lesen kann. Also man kann auch Christ sein, ohne die Bibel zu lesen. Wäre das nicht möglich, dann wäre für weite Teile der Menschheitsgeschichte, für viele Völker der Zugang zum Christsein gar nicht möglich gewesen. Aber wir haben heute die Möglichkeit, die Bibel zu lesen. Die Bibel ist ein lustiges Buch. Man kann sie beim ersten Mal verstehen. Und man kann sie beim 15. Mal lesen nicht verstehen. Und manchmal ist es genau umgekehrt. Und manchmal versteht man das, was die anderen nicht verstehen, und man versteht das nicht, was die anderen verstehen. Und Mark Twain, ein amerikanischer Autor, hat mal gesagt, am meisten beunruhigen mich die Stellen, die ich verstehe. Dann bist du übrigens dabei, Christ zu sein. Also solange dich die Stellen noch beunruhigen, die du nicht verstehst, bist du noch nicht da, wo du hingehörst. Ja? Am meisten irritierend sind die Passagen, die man versteht. Levi hatte keine Schwierigkeiten zu verstehen, Also Levi hatte keine Schwierigkeiten, Jesus zu verstehen. Seine Schwierigkeit war, dass er ihn verstand. Das war seine Herausforderung. Und in dieser besonderen Situation hatte er 2-3 Sekunden Zeit zu reagieren. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ne? Wenn ich mit den Kindern manchmal so schnelle Hausaufgabenübungen gemacht habe, ne? Schnelles Kopfrechnen oder so. Ne? Eins der Tricks ist ja immer zu fragen, 8x4 und dann 8x4 ist, ne, das ein bisschen Zeit rausschinden, bevor die Rechten das Ergebnis irgendwo rausploppt aus dem oberen Kasten. 2-3 Sekunden. Also das Erste ist, was wir tun, wenn wir Christen sind, was uns hilft, als Christen zu leben, ist, dass wir die Bibel lesen können. Wir müssen das nicht. Aber ich würde sagen, es ist doof, es nicht zu tun. Also man darf auch doof sein und man kann auch doof in den Himmel kommen, aber es empfiehlt sich einfach nicht. Aber das Ganze hat natürlich Nebenwirkungen. An dieser Stelle, für Levi hieß das, sein einträgliches Geschäft hinter sich lassen, seine Investition, weil auch er hat in der Regel seine Stelle erst einkaufen müssen, seine Investition war tot und weg und futsch. Und jetzt muss er also mittellos, vermutlich, raus aus seinem Leben und los geht's. Das ist das Erste. Wir lesen die Bibel. Das Zweite, das ist ganz einfach auch, wir reden mit Gott. Also das Reden mit Gott, das ist, also die eine Hälfte davon ist total einfach. Du sagst einfach, was du denkst. Das ist der einfache Teil des Ganzen. Und jetzt gibt's den komplizierten Teil, der heißt, du hörst Gott zu. Also da ist es wieder so, man kann es zum Problem machen, dass man Gott nicht hört. Und man kann darüber Seminare machen und Schulungen und man kann ein Leben darüber verbringen, dass man Gott nicht hört. Levi würde sagen, naja, mein Problem war nicht, dass ich ihn nicht gehört habe. Also mein Problem war, dass ich ihn gehört habe. Es war gut, dass ich ihn gehört habe, aber es hat alles kompliziert gemacht. Und ich glaube, so ist das eigentlich mit Gott. Das Problem ist nicht, dass wir ihn nicht hören, sondern das Problem ist, dass wir ihn nicht hören wollen. Und dass, wenn wir die Schwelle überschreiten, zu sagen, Gott, was willst du mir sagen? Wenn wir diese Schwelle überschreiten, dann fängt, Eike hat von davon geredet, dann fängt das Abenteuer an. Aber damit fängt man ja auch an, sich jemandem zuzuwenden, von dem wir wissen, auf Augenhöhe findet das nicht statt. Sondern wenn Gott redet, dann ist klar, wer von uns beiden das Sagen hat. Und ich bin das nicht. Wenn wir unser Christsein ganz einfach runterdampfen, dann ist der Bonustrack, dass wir die Bibel lesen können. Das, was alle können, ist, dass wir mit Gott reden. Man kann das ein bisschen mehr formalisieren und das Gebet nennen. Und man kann dazu auch sich in einer bestimmten Art und Weise hinstellen oder setzen oder legen oder, obwohl sitzen gibt es in der Bibel fast gar nicht, aber egal. Na, also so, ne, das kann man in allen möglichen Formen tun. Aber eigentlich ist Gebet nur ein formalisierter Ausdruck des gesamten Paketes. Also ich kann meiner Frau mal einen Brief schreiben, aber auf Dauer sollte das nicht unsere Kommunikation sein, sondern wir reden miteinander. Also wir sagen das, was uns beschäftigt, und wir nehmen uns die Zeit, manchmal sind es ein paar Sekunden, manchmal sind es ein paar Minuten, manchmal ist es vielleicht auch eine Stunde oder eine Woche oder einen Monat, und wir hören Gott zu. Was ist dran? Was willst du von mir? Was willst du von mir? Ganz einfach. Ich glaube, dazu braucht es den ganzen Mann oder die ganze Frau, zu sagen, Gott, was willst du von mir? Was willst du mir sagen? Und dann werden wir feststellen, ich dachte vorhin, das Lied war, das passte irgendwie gut zu dem, was hier vorne so erzählt wurde, ne? Dass ganz viel von diesem Schmerz, den wir haben, von der Spannung, die wir haben, von den Verlusten, mit denen wir umgehen müssen, von den Begrenzungen, mit denen wir umgehen müssen, ganz viel von dem findet seine Antwort ja nicht so sehr im Gesprochenen, in irgendwelchen klugen Sätzen, sondern findet seine Antwort darin, dass ich Gott als meinem Vater begegne. Dass er ein Vaterherz für mich hat. Und manchmal ist es ja gar nicht so sehr, dass wenn wir Gott fragen, dass er uns so kluge Antworten gibt, sondern manchmal und sehr häufig ist es schlicht und ergreifend, dass er uns sagt, du bist mein Kind. Du bist mein Kind. Nicht, dass sich damit alle Fragen auflösen, aber viele Fragen bekommen ihren Platz. Also wir lesen die Bibel, wenn wir wollen. Wir reden mit Gott. Das Dritte ist, Christsein heißt, ich beziehe Gott in meinen Alltag ein. Also ich komme so ein bisschen raus, was mein Gottesding angeht, aus der religiösen Ecke, die bei manchen irgendwie so ein Sonntagsvormittagsslot ist. Andere von uns haben das irgendwie mehr noch reingezogen in Alltagsübungen, die wir machen. Aber letztlich geht es darum, dass wir irgendwann sagen, so Gott, das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Was hast du damit zu tun? Ich glaube tatsächlich, das Beispiel benutze ich immer mal wieder, weil ich glaube, an dem kann man das gut festmachen. Ich glaube, dass Gott Excel besser kann als jeder von euch. Und ich glaube, dass er auch die ganzen anderen Programme besser beherrscht als jeder von euch. Ich glaube auch, dass er kreativer ist als jeder von euch. Dass er bessere Lösungen hat für euer kleines Leben und für eure großen beruflichen Herausforderungen. Ich glaube, dass Gott bessere Antworten hat. Und weil er ein liebender Vater ist, sind wir nicht eine Laborratte, die von irgendeinem Menschen im weißen Kittel beobachtet wird mit der Stoppuhr in der Hand, sondern in dem Moment, wo wir aufhören, einfach zu rennen und ihn angucken, wird er uns Hinweise geben. Und wird er uns helfen, die Dinge anders, besser, richtiger zu machen. Und richtiger zu machen heißt, wenn es um Gott geht, nicht in erster Linie an der richtigen Stelle die richtige Spalte einzufügen, sondern weil es um Gott geht und weil es Gott immer um Menschen geht, heißt es eben sehr häufig, mit Menschen anders umzugehen, besser umzugehen. Und manchmal dieses ganz befriedigende Gefühl zu haben, abends zu Hause zu stehen und zu sagen, es ist gut, dass ich dieses Gespräch geführt habe. Es ist gut, dass ich diesen Anruf getan habe. Es ist gut, dass ich diesen Brief geschrieben habe. Wir lesen die Bibel, wir hören Gott zu, wir beziehen Gott in unseren Alltag ein. Für viele von uns ist das total schwierig, Gott in den Alltag reinzuholen, nämlich hier, diese Gruppe trennt sich ungefähr 50-50. Die einen sind irgendwie groß geworden mit Gott. Für die ist das schon fast schwierig, Gott nicht in ihren Alltag einzubeziehen. Und manchmal finden sie es total ätzend, dass Gott irgendwie überall ist. Ja? Die andere Hälfte, dazu gehöre ich. Ich bin ohne Gott groß geworden. Für mich war Gott keine vorhandene Größe. Ich war 16, als ich das erste Mal in Berührung mit Gott gekommen, oder Gott in Berührung mit mir, oder also irgendwie so, ne? Und für mich ist es bis heute so, dass ich immer wieder mich neu justieren muss, zu sagen, hey, leb nicht wie einer, der in einer Welt lebt ohne Gott, sondern leb wie einer, der lebt in einer Welt mit Gott. Hol ihn mit rein. Bezieh ihn mit ein. Frag ihn. Lebt nicht an ihm vorbei. Also nicht, dass ich mein Leben nicht auch ohne ihn irgendwie gebacken kriegen würde, aber ich will es ja nicht gebacken kriegen, sondern ich will die Liebe des Vaters im Alltag erleben. Das ist sein Angebot. Aber ich bin ja jetzt auch erst etwas länger als 30 Jahre Christ. Ich hoffe, dass das noch irgendwann besser wird. Wir lesen die Bibel, wir hören Gott, wir beziehen Gott in unseren Alltag ein. Und dann das Vierte, das hängt so ein bisschen mit den anderen Sachen zusammen und wird in der Stelle mit Levi, denke ich, auch deutlich. Und da würde ich gerne nochmal so ein bisschen das Einfache schön kompliziert darstellen, um klarzumachen, dass es eigentlich einfach ist. Das Vierte ist, wir gehorchen. Wir gehorchen. Also, ich glaube, viele von uns müssen eine Schwelle überspringen, in der die Sache mit Gott von einer intellektuellen Übung zu einer Lebenshaltung wird. Wir können ja Gott zuhören und dann so gucken, was machen wir mit dem, was er so sagt. Und gefällt uns das und gefällt uns das nicht und wie gehen wir jetzt damit um und so, ne, und ja, ne, so. Richtig spannend wird es eigentlich erst, wenn wir einen Entschluss fassen. Ich habe mal so ein paar Begriffe mir vom Beamer damit reinnehmen lassen. Wenn wir einen Entschluss fassen, zu sagen, ich will Gott gehorchen. Was immer er mir sagt, ich will es tun. Jetzt ist ja unser Hörvermögen ein bisschen eingeschränkt. Es wäre vielleicht ganz schlau, wenn du nicht so als allerersten Schritt des Hörens Gottes gleich anfängst mit der Frage, wen soll ich heiraten? Ja, also empfiehlt sich nicht. Sondern vielleicht ein bisschen niedriger ansetzen. So, ne? Ein bisschen nicht ganz so lebenszerstörend die ersten Fragen gleich an dieser Stelle irgendwie. Ne? Also so diese Fragen, so warum lebe ich? Und was ist das Ziel meines Lebens? Damit sollte man vielleicht nicht unbedingt anfangen, sondern vielleicht mit ein bisschen einfacheren Sachen. Ne? Und das, wenn wir anfangen zu sagen, Gott, ich will dir folgen, dann ist eine der geistlichsten Dinge, die uns passieren kann, eine der tiefsten geistlichen Erfahrungen ist unser Scheitern. Wir schaffen das nicht. Also manchmal schaffen wir es doch. Aber wir schaffen es nicht. Nicht, dass wir nicht wollen würden. Obwohl, ob wir wirklich wollen, also so. Also ihr merkt, ne, wenn wir dann anfangen, uns ehrlich mit unserem Herzen auseinanderzusetzen, dann merken wir, wir schaffen das nicht. Und an dieser Stelle setzt dann nächste Woche Ostern ein, dass Gott mit unserem Scheitern auf eine unfassbare Art und Weise zurechtkommt. Dass wir Erlösung erleben. Dass es offensichtlich der Liebe des Vaters keinen Zacken aus der Krone bricht, uns zu lieben in unserem Scheitern, durch unser Scheitern durch. Und er für unser Scheitern eine unglaubliche Lösung findet. Dass er sich selbst in den Tod gibt. Und dann im weiteren Gehen merken wir, da ist irgendwie eine neue Quelle in meinem Leben. Nämlich Christsein ist nicht, dass ich einfach ein anderes Lebenskonzept wähle, sondern Christsein ist wie bei Levi einsteigen in eine Beziehung, von der mir ja was zufließt. Levi geht mit Jesus mit und Jesus fängt an, zu ihm zu reden und fängt an, ihn zu inspirieren. Levi wächst über sich selbst hinaus. Viele von uns haben das erlebt, wie Gott in ihrem Leben Dinge geweckt hat, die hätten wir nicht für möglich gehalten. Ich kenne Ecken in meinem Herzen. Also wenn du mir das erzählt hättest, als ich 14 war, dass ich das mal entwickeln würde in meinem Leben, dann hätte ich dich für bekloppt erklärt. Wir kommen rein in eine Abhängigkeit. Wir sagen ja zu einer Abhängigkeit. Wir rücken immer dichter an Jesus ran, weil wir ihm ja folgen wollen. Wir wollen ihn nicht aus den Augen verlieren. Wir lehnen uns an ihn an. Wir genießen tatsächlich sogar manchmal unser Scheitern und unsere Unfähigkeit, weil es uns umso mehr spüren lässt, dass Gottes starke Schulter das alles aushält. Und wir akzeptieren Grenzen und merken, naja, Gott ist ein Gott der Wunder, aber in meinem persönlichen Fall traue ich mich einfach nicht, aufs Wasser zu gehen, um jetzt mal ein biblisches Bild zu verwenden, das in einer Geschichte mit Jesus vorkommt. Wir lernen, Grenzen zu akzeptieren, unseres Vertrauens, unserer Zutrauens Gott gegenüber. Und wir erleben, wie Gott Grenzen sprengt. Frank hat gerade erzählt, dass für ihn ist immer klar war, irgendwie so, jetzt bin ich 25 Jahre, bist du schon? Wir sind echt alte Säcke, ne? Und das ist doch so klar. Also, Frank hätte genau sagen können, was kann ich in meinem Beruf und was kann ich nicht? Was sind meine Grenzen und wie weit kann ich meinen Schülern dienen? Und das hat er über Jahre hinweg als Christ getan, in der Hoffnung, es irgendwie richtig zu machen. Und dann gibt es auf einmal so einen Riss in der Wirklichkeit und Gott kommt rein und macht nochmal was ganz anderes. Ich glaube, manche von uns, ich kenne diese Erfahrung, ich denke, manche von uns werden die mit mir teilen. An manchen Stellen sind wir hundertfach gescheitert. Immer wieder. Und immer wieder. Und immer wieder. Und immer wieder. Und irgendwann realisieren wir, irgendwann hat das Scheitern an dieser Stelle aufgehört. Warum auch immer. Und das Warum ist für uns ein Wunder. Weil wir uns genug kennen, um zu wissen, die Ressource, die habe ich in mir nicht gehabt. Ich war nicht in der Lage, ein Leben zu führen, wie ich es gerne geführt hätte vor Gott und in der Verantwortung vor Gott. Also worum geht es beim Christsein? Wir lesen die Bibel, wenn wir schlau sind. Wir reden mit Gott. Wir beziehen ihn in unseren Alltag ein. Wir gehorchen. Ich habe das mit dem Gehorchen mal so ein bisschen komplizierter gemacht, um einfach aufzuzeigen, natürlich geht es hier um ein ganzes Leben. Natürlich geht es um ein Wald voller Dinge, die man zu entdecken gilt. Und unser Leben wird definitiv zu kurz sein, um das alles abzuschreiten. Das ist übrigens ein biblisches Bild. Wir sollen in Christus wandeln. Wandeln ist ja dieses ziellose Umhergehen, ne? Also genau. Zu viel Zeit, zu viel Geld. Ich gehe in irgendeine Shopping Mall, so, ne? Wandeln, ne? So. Und jetzt kommt Paulus und sagt, wir sollen in Christus wandeln. Also da gibt es diesen Raum Christus, Gott selbst, den werden wir nie schaffen, da kommen wir nie bis an das Ende der Mauern. Und jetzt sagt er uns, beweg dich. Genieß das. Schau dich um. Nächste Woche werden wir im Zuge von Karfreitag und Ostern nochmal viel, viel tiefer in all das einsteigen, was Gott auf seiner Seite tut, damit unser Christsein gelingen kann. Ich habe jetzt sehr stark unsere Seite beschrieben. Und nachdem wir von uns reden und nächste Woche deutlich mehr von Gott reden, können wir dann ab übernächster Woche mit dem Bibelprojekt uns nochmal Gott in seinem Charakter nochmal ganz anders zuwenden und werden das über Wochen hinweg tun, zu sagen, so, wer ist denn Gott? Was habe ich zu erwarten, wenn ich anfange mit dem Satz Gott und dann weiterrede? Wer hört mir denn dazu? Was ist er denn für einer? Deswegen lesen wir die Bibel, weil er hat eine ganze Menge davon gesagt, wer er ist. Und das, was wir verstanden haben, macht uns glücklich. Ich möchte euch einladen, für euch selber zu klären, was ist für euch dran? Was ist für euch dran? Einige von euch müssten vielleicht sagen, vielleicht hat er recht. Ich sollte mal ein bisschen mehr drüber nachdenken. Einige von euch müssten vielleicht neu einsteigen bei dem Stichwort gehorchen und müssten weitergehen als nur zu scheitern. Sich neu Gott zuwenden und sagen, ich, auch innen durch mit meinem Scheitern kommst du ja irgendwie zurecht. Ich glaube, für viele von uns ist es total wichtig, sich neu dafür zu entscheiden, zu sagen, hey, Dienstag Vormittag, Mittwoch Nachmittag, da entscheidet sich mein Christsein. Für manche von uns ist es sinnvoll, den Staub von der Bibel zu blasen und zu lesen, Gott zuzuhören. Und ich wünsche uns allen, dass wir Momente haben, wo wir Gott selbst hören, wie er uns sagt, folge mir. Was immer das dann für dich heißt und was das für mich heißt, folge mir. Ich bete mit uns. Jesus, ich danke dir, dass Levi in der Lage war, in deiner Ansprache Gottes Autorität und Gottes Liebe zu hören. Jesus, und das möchte ich dich bitten für viele von uns, dass wir in der Lage sind, deine Autorität und deine Liebe zu hören. Dass sie sich entfalten kann in uns und unser Leben ändert, unser Herz verändert. Und dass auf dieser Reise mit dir dann auch langsam uns all die Antworten zuwachsen, die uns im tiefsten umtreiben. Die Frage nach dem Warum und nach dem Wohin. Gott ist für mich bis heute irgendwie so unfassbar, wie sehr Liebe dein innerstes Motiv ist. Du könntest so gleichgültig sein, mir gegenüber und uns gegenüber, und bist es nicht. Und deswegen bitte ich dich, was immer deine Liebe hindert, sich auszugießen in die Herzen von uns allen. Herr, wir bitten dich, dass das, was dich hindert, so reinzubrechen in unser Leben, so aufzuleuchten in unser Leben. Herr, wir bitten dich, dass du das zur Seite nimmst. Du weißt, was so die mehr äußeren Dinge sind. Und du weißt, wo wir ein Teil des Problems sind. Und da, wo wir ein Teil des Problems sind, Herr, da gib uns mehr Mut, mehr Demut, die Tür aufzumachen und dich zu hören und reden zu lassen. Erbarm dich über uns, Herr. Amen.